Europa.
Müde?
Desillusioniert?
Perspektivlos?
Das muss nicht sein. Die Zeit ist reif für You Edit, euer europaweites Jugendprogramm. Wir suchen nach Themen und Blickwinkeln, die euch interessieren.
Klartext statt Phrasen.
International statt national.
Gemeinsam statt einsam.
Von Tübingen über
Dublin,
Madrid
und Budapest.
Willkommen bei You Edit.
Herzlich willkommen zur Sondersendung von You Edit zum Freihandelsabkommen TTIP.
Im Folgenden hört ihr eine Diskussion mit 5 Vertretern parteilicher Jugendorganisationen, zu der die europäische Jugendredaktion You Edit Anfang Dezember eingeladen hatte.
Diese Diskussion sowie einen 15-minütigen Zusammenschnitt könnt ihr auf www.youedit.eu nachhören.
Dort sowie auf facebook.com/youedit.eu findet ihr auch Sendungstermine, Infos und andere Beiträge.
Die Diskussion moderierten die YouEdit-Redakteure Elena und Patrick.
TTIP, ausgeschrieben auch Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTIP ist im Moment in Deutschland und auch anderswo heiß diskutiert. Jürgen Mayer vom Bündnis TTIP Unverhandelbar kennt den Grund. Er meint, es gibt viele Gründe für TTIP zu sein, es gibt viele Gründe gegen TTIP zu sein. Und da ist die Frage, welche Gründe wiegen schwerer? Bringt TTIP mehr Vorteile oder mehr Nachteile? Wir freuen uns, dass heute mit Vertretern von Jugendorganisationen von Parteien hier im Radio diskutieren zu können. Schön, dass ihr euch einen Nachmittag für die Diskussion Zeit genommen habt.
Beginnen wir gleich mal mit der Vorstellung der heutigen Gäste. Zum einen hätten wir Timo Wiedmeier, er ist 22 Jahre alt, Mitglied beim Kreisverband der Linken in Reutlingen und bei der Linksjugend. Von Beruf ist er zurzeit Informatiker und war lange Zeit aktiver Mitarbeiter in der Zelle, Kandidat für den Gemeinde- und Kreisrat Reutlingen und ist außerdem noch Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Sein Statement zu TTIP. TTIP ist ein neoliberales Projekt, das intransparent verhandelt wird und den Einfluss der Wirtschaft auf demokratische Entscheidungsprozesse ausweiten soll. Die angebliche Freiheit im Freihandelsabkommen besteht vor allem darin, dass große Konzerne ihre Profite frei von staatlichen Einschränkungen maximieren können. Ich lehne TTIP ab, weil sich dadurch auf beiden Seiten des Atlantiks der jeweils billigere, umweltschädlichere und unsozialere Standard durchsetzen wird.
Dann haben wir Tilman Schmeller mit dabei. Er ist 21 Jahre, studiert in einem Doppelstudium Jura auf Staatsexamen und zeitgleich macht er einen Bachelor in Rhetorik. Er engagiert sich bei den Jungen Liberalen, der Liberalen Hochschulgruppe und im Landesvorstand der Freien Demokraten Baden-Württemberg. Sein Statement: Ich sehe TTIP als riesige Chance für Europa und insbesondere für die Bundesrepublik. TTIP zu stoppen hieße, unseren Wohlstand von morgen zu gefährden. Über bestehende technische Unstimmigkeiten kann man diskutieren. Doch die Kampagnen linker Gruppen, die auf Angstmacherei und Halbwissen basieren, halte ich für unseriös und kriminell kommunikativ.
Als nächstes haben wir Baran Küçük. Er ist 19 Jahre alt und noch Schüler auf einem Wirtschaftsgymnasium. Er kommt aus Stuttgart und ist dort Mitglied im Vorstand der Juso Stuttgart und außerdem noch Vorsitzender der Juso AG Filda. Sein Statement: Sozialstandards schützen, Verhandlungen transparent machen.
Dann dürfen wir noch Florian Wörfel begrüßen. Er ist 30 Jahre alt und ist als Bilanzkreis- und Portfolio-Manager tätig. Er ist aktives Mitglied bei der Jungen Union und der CDU. Sein Statement zu TTIP: Ich bin grundsätzlich für Handelsabkommen, weil diese Voraussetzungen für Handel und Wohlstand sind. Das TTIP steht für mich für die Förderung von Handel und Zusammenarbeit zwischen befreundeten Demokratien.
Unser letzter Gast ist Fabian Görke. Er ist 25 Jahre alt und studiert zurzeit den Physikmaster. Er kommt von der Grünen Jugend. Sein Statement zu TTIP: Wenn man aus TTIP alle schlechten Sachen herausnimmt, bleibt nicht mehr viel TTIP übrig. Die Vorstellung, mit einigen Modifikationen ein sinnvolles TTIP betreiben zu können, ist naiv. Genauso wichtig ist es auch, CETA zu stoppen.
Ein großer Kritikpunkt an TTIP ist die fehlende Transparenz. Bisher dürften 30 Mitglieder des EU-Parlaments und in Deutschland auch noch die Bundesregierung die Unterlagen zu TTIP einsehen. Jetzt wurde ein Beschluss gefasst am 2.12., dass alle Mitglieder des EU-Parlaments die Unterlagen einsehen dürfen. Das ist ein Schritt zu mehr Transparenz, aber ein sehr kleiner. Warum wird TTIP so geheim gehalten, Fabian?
Also, dass es geheim gehalten wird, der Grund, denke ich, ist klar, wenn die Informationen direkt an die Öffentlichkeit kommen, würde sich einfach zu viel Widerstand dagegen bilden. Und so kann man einiges zurückhalten, man schafft Raum für Unklarheiten, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Die Leute glauben ja auch an das Gute im Menschen. Und dadurch schafft man im Prinzip, dass TTIP eine Chance hat, durchgesetzt zu werden, obwohl wir eigentlich in sowas wie einer Demokratie leben.
Tillmann, du schaust skeptisch.
Ja, da kann ich natürlich nur widersprechen. Also zunächst würde ich mal sagen, dass wir nicht in einer Art Demokratie leben, sondern in einer Demokratie. Und darüber hinaus müssen wir immer noch uns vor Augen halten, dass wir uns bei TTIP im Rahmen von Verhandlungen bewegen. Und Verhandlungen, das weiß jeder von uns am besten, sind nur dann sinnvoll, wenn sie geheim sind. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn die EU-Kommission und die USA mit allen ihren Strategien, allen ihren Partners, allen ihren Themen öffentlich an die Presse geht und sich dann auch zum Verhandeln trifft. Das ist Unsinn und das ist auch der Grund, warum die Verhandlungen geheim gehalten werden. Dennoch kann man nicht sagen, dass TTIP intransparent ist. Die EU-Kommission hat eine Vielzahl von Pressemitteilungen verfasst, hat eine Homepage aufgesetzt, hat Berichterstatter eingesetzt, unterhält ihre Stakeholder regelmäßig und dementsprechend werden alle möglichen Schritte zur Transparenz unternommen und die unmöglichen natürlich nicht, aber das sind ganz elementare Bestandteile jeder Verhandlung und auch der TTIP-Verhandlung.
Aber der normale Bürger kann sich ja jetzt nicht alle Teile des TTIP-Abkommens anschauen.
Natürlich nicht. Aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht bei einem Abkommen. Wir sind ja bei den Verhandlungen. Wenn TTIP zu einem Abkommen wird, wird es selbstverständlich allen Parlamenten in Europa offen vorgelegt, dem Bundestag wie allen Bürgern. Und dann wird selbstverständlich jeder die Möglichkeit haben zu sehen, was beschlossen wird.
Also ich bin der Meinung, dass es in der Tat so ist, dass bisher Transparenz gefehlt hat. Das muss man einfach zugeben. Aber ich denke, dass die EU-Kommission in den letzten Tagen und Wochen da vieles angestoßen hat. Beispielsweise hat man beschlossen, beziehungsweise möchte man eben anstreben, dass geheime Dokumente in der Geheimhaltung runtergestuft werden. Man hat beispielsweise jetzt ja auch allen Abgeordneten das zur Verfügung gestellt. Was ich für weiterhin wichtig halte, ist beispielsweise, dass die Beamten im Wirtschaftsministerium, die eben Deutschland dort vertreten und die Interessen der deutschen Bürgerinnen und Bürger, dass die eben auch Zugang dazu bekommen. Aber ich glaube, dass die EU-Kommission gerade auf Druck von Sigmar Gabriel, unserem Wirtschaftsminister, und Druck der Sozialdemokraten da auf dem besten Weg ist. Und ich glaube, dass Transparenz auf beiden Seiten zu mehr Akzeptanz dieses Freihandelsabkommens führen würde. Und ich möchte nochmal betonen, wir reden hier wirklich über ein Freihandelsabkommen, das noch in der Verhandlung ist, das es gar nicht gibt. Und deshalb finde ich es immer schwierig zu sagen, dass da viel gelogen wird oder verheimlicht wird. Ich finde, wir sollten erstmal abwarten, bis dieses Freihandelsabkommen ausgehandelt ist. Aber ich finde es wichtig, dass es transparent ist, weil wenn dieses Abkommen da ist, ist es zu spät, darüber zu diskutieren.
Ja, TTIP ist ja zwar noch, wie du richtig sagst, in der Verhandlung, aber es gibt ja auch schon abgeschlossene Freihandelsabkommen. Da werden wir wahrscheinlich auch dann später nochmal drüber reden. Da kann man ja auch dann schon versuchen, wenigstens die Folgen, die TTIP hat oder haben könnte, dann daraus aus den Ergebnissen, die wir aus anderen Freihandelsabkommen kennen, dann herzuleiten.
U-Edit Sondersendung.
Thema:
TTIP-Diskussion mit 5 Vertretern parteilicher Jugendorganisationen.
Vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Baran. Roland Reuss ist Germanistikprofessor und er meint, TTIP ist wie eine Blackbox. Wir wissen nicht, was drin ist und ob das, was drin ist, nicht faul ist. Florian, wie siehst du das?
Ich habe mich mit der Frage auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich bin letzten April in Brüssel und in Straßburg gewesen beim Europäischen Parlament und habe mich einfach auch selber mit diesen Themen mal vor Ort informieren wollen, weil ich immer den Eindruck hatte und den habe ich vor Ort dann auch verstärken können, dass viele Informationen zwischen dem Parlament und den Bürgern vor Ort einfach verloren gehen. Ich habe dort dann aktiv teilgenommen an den TTIP-Berichterstattung, wo die Berichterstatter des Europäischen Parlaments öffentlich, was übrigens für jeden verfügbar und online übertragen wird, sich informieren konnten. Da waren die Abgeordneten aller Parteien dabei und haben dort Rückfragen gestellt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass dort Informationen vorgehalten worden sind oder Informationen nicht verfügbar waren, die man hätte nachfragen können. Und in Vorbereitung zu der Diskussion muss ich auch eins sagen, diejenigen, die die Informationen haben, haben diese ja nun auch öffentlich geteilt. In einschlägigen Webseiten kann man den Text des TTIP auch einfach nachlesen. Dass dort Geheimnisse drinstehen, habe ich bis jetzt nicht entdeckt.
Im Übrigen ist das Verhandlungsmandat auch veröffentlicht worden und da sind so die Rahmenbedingungen festgesetzt für die Verhandlungen, die eben Europa führen wird mit den USA und deshalb ist eigentlich vieles auch wirklich sehr deutlich. Natürlich muss das alles noch ausgehandelt werden und differenziert werden und so weiter und so fort.
Also das Hauptproblem, das wir an diesen intransparenten Verhandlungen sehen, ist auch das, dass am Ende eine Friss-oder-Stirb-Situation für die Parlamente entsteht, die dann eigentlich entscheiden müssen. Entscheiden werden am Ende nämlich hauptsächlich die nationalen Parlamente der jeweiligen Staaten der EU auf dieser Seite des Atlantiks und die sind eben überhaupt nicht in die Verhandlung mit eingebunden. Es gibt eine EU-Kommission, die mit einem fragwürdigen Mandat da agiert und da muss man schon mal sagen, dann wird doch am Ende überhaupt erst die Angstsituation erzeugt, die uns Gegnern oder Kritikern von TTIP immer wieder vorgeworfen wird. Weil dann wird die Situation erzeugt, dass es heißt, ja, es gibt zwar noch ein paar negative Aspekte innerhalb dieses TTIPs, das wir euch jetzt vorverhandelt haben und vorlegen, aber wenn ihr das jetzt nicht annehmt, dann verliert ihr die ganzen positiven Aspekte. Und das ist die eigentliche Angstmache, die wir so nicht hinnehmen wollen, dass am Ende eine Friss- oder Stirbsituation für die Parlamente entsteht und die Kritiker mit ihren richtigen Ansätzen nicht mehr durchkommen, weil es schon verhandelte Sache ist.
Nochmal, um zurückzukommen, meine Frage an dich, Florian, war, ist der Inhalt der Box faul? Also, wie siehst du TTIP?
Ich bin absolut für TTIP, weil es einfach ein Handelsabkommen, wie viele andere in diesem Beispiel schon gibt, ist. Und für uns die Grundlage einfach für unseren Mittelstand in gerade in Baden-Württemberg auch liefert, dass man die Standards hat, um mit den Amerikanern vernünftig handeln zu können. Es gibt im Moment Handelshemmnisse, wo wir an der Stelle einfach immer die Situation haben, dass jeder himmelschreiend sagt, warum existiert sowas? Die gute Idee dahinter, für unsere Wirtschaft solche Handelsankommen zu machen, ist, glaube ich, auch unstrittig an der Sache. Und über die negativen Aspekte, die immer wieder diskutiert werden, habe ich auch selten ehrliche Diskussionen erlebt, weil man erst Angst macht, damit man eine Stimme hat und dann sich mit den Inhalten beschäftigt, die dann aber so aufgebauscht worden sind, dass wir eigentlich nicht mehr über Inhalte reden können.
Also du hast jetzt gerade gesagt, da müssen Standards oder Handelshemmnisse abgebaut werden, die einen Handel überhaupt ermöglichen. Aber die USA, die USA ist der zweitgrößte Exportmarkt nach der EU für Deutschland, für die BRD. Also wo muss da noch eine Möglichkeit geschaffen werden?
Da gibt es genug Möglichkeiten, das möchte ich an der Stelle ganz offen sagen. Ein großes Handelshemmnis ist ganz klar der Zoll. Wenn wir uns anschauen, was für Zölle im Handel zwischen Europa, Deutschland und den USA erhoben werden, dann sind wir bei einem Durchschnittszoll von etwa 2%, der aber auch ganz schnell hochgehen kann. Bei Bekleidung liegt er bei um die 30% und wenn Käse in die USA exportiert wird, zahlen Deutsche und Unternehmen 139% Zoll. Das ist ein unvorstellbares Volumen, was obendrauf kommt auf jedes Produkt. Und das sind Hemmnisse, die hier die Wirtschaft aktiv behindern, Arbeitsplätze gefährden und die unseren Wohlstand nicht besser machen.
Das Gegenteil ist der Fall. Zölle schützen die Wirtschaft hier und auch auf der anderen Seite des Atlantiks und zwar immer dann, wenn die Standards auf der jeweilig gegenüberliegenden Seite niedriger und damit billiger sind. Und das hat meistens zur Folge, dass sie damit auch unsozialer und umweltschädlicher sind. Nach der Logik der Profitmaximierung wird sich dadurch jeweils der schlechtere Standard auf beiden Seiten durchsetzen, weil durch den Wegfall der Zölle nicht eine Diskriminierung abgebaut wird, sondern im Gegenteil eine Diskriminierung für die jeweiligen Unternehmen mit den höheren Standards aufgebaut wird. Und das ist genau der Grund, wieso es sowas wie nationale Protektorate wie Zölle überhaupt gibt. Dass man da einen Ausgleich schafft und die eigenen Unternehmen vor ausländischen Unternehmen schützen kann, die ganz andere Standards haben, niedrigere, umweltschädlichere und sozialere.
Ich finde, man darf auf gar keinen Fall die TTIP-Diskussion auf Zölle reduzieren, weil wenn man nur
Zölle senken wollte, braucht man
kein TTIP. Zölle kann man auch so, kann sich mal treffen und sagen, wollen wir ein paar Zölle senken, senken wir ein paar Zölle. Das ist eine Sache von... Das kann man in ein paar Monaten aushandeln.
Ist übrigens auch schon passiert. Wir haben gerade sehr niedrige Zölle vergleichsweise zur Vergangenheit.
Ich glaube, es geht bei TTIP nicht hauptsächlich um Zölle, sondern ich glaube, es geht um die Angleichung von Standards. Und das bedeutet nicht, Standards herunterzusenken. Was mich immer an der Diskussion stört, dass sie oft auf beiden Seiten immer einseitig geführt wird. Also man sagt immer, ja, die Amerikaner, die haben niedrigere Standards. Das stimmt so nicht. Die haben auf vielen Ebenen auch höhere Standards als wir in Europa. Ich möchte ein simples Beispiel bringen. Klar, das haben einige gehört mit dem Chlorhühnchen. Ich meine, wir haben hier Hühnchen, das mit Antibiotikum behandelt wird. Ich meine, das ist auch nicht das Hygienischste, was es hier gibt. Was ich für wichtig halte, ist beispielsweise, wir haben kleine und mittelständische Unternehmen hier in Europa, die beispielsweise doppelte Zertifizierungsverfahren machen müssen. Und das ist eine große Belastung für diese Unternehmen. Und damit wir sozusagen mehr Demokratie für auch kleine Unternehmen schaffen, dass die auch an den Markt herantreten können, ist es, glaube ich, ein guter Weg zu sagen, dass man einen einheitlichen Standard hat.
Das also, mag ja alles stimmen, aber dazu braucht man Freihandelsabkommen wie TTIP nicht. Ich kann ja mal kurz erklären, für was solche Freihandelsabkommen eigentlich immer geschaffen wurden. Freihandelsabkommen wurden vor allem mit Entwicklungsländern geschaffen, wo man keine Rechtssicherheit hatte, wo man Angst haben musste, dass innerhalb von 1-2 Jahren vielleicht wieder Bürgerkriege ausbrechen, die Regierung abgesetzt wird, Unternehmen enteignet werden. Das war der Grund, wieso man Freihandelsabkommen mit denen getroffen hat und weil man Angst davor hatte, dass Unternehmen sonst nicht investieren würden. Hier reden wir von zwei Industrienationen, die ausgebaute Rechtssysteme haben, wo man eine Rechtssicherheit auch so schon hat. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man dann von irgendwas wie Schiedsgerichten redet, weil man Angst davor haben muss oder ja, Angst davor aufbauen will, dass irgendwelche Unternehmen angeblich wieder enteignet werden könnten, dann muss ich doch mal sagen, ist das eine ganz klare Absage an den Rechtsstaat. Und das überrascht mich gerade bei der CDU und jungen Liberalen.
Schiedsgerichte gibt es ja aber auch schon.
Genau, auch innerhalb mit der eben EU Entwicklungsländern, eben, wo man sich nicht sicher sein kann, ob da die Rechtssicherheit gegeben ist.
Hier Südkorea ein Entwicklungsland. Ist Südkorea ein Entwicklungsland für dich?
Nein.
Und zum Beispiel innerhalb der EU gibt es auch Schiedsgerichte. Ja. Zum Beispiel der Atomkonzern Vattenfall hatte ja damals vor einigen Wochen den Staat Deutschland verklagt wegen dem Atomausstieg. Mhm. Und da wurde ja dann auch entschieden, dass Deutschland mehrere Milliarden an Vattenfall
muss. Die haben sich aber nicht hauptsächlich auf die deutsche Rechtsprechung berufen, sondern auf die europäische.
Ja, und da möchte ich auch mal einhaken. Gerade dieses Gerichtsthema ist ja in vieler Leute Mund und damit ja auch eine irrsinnige Stimmung mache gemacht. Schiedsgerichte, und das ist auch das, was in dem Eingangsstatement von Elena mir bezüglich auch genannt wurde, sind eines dieser Punkte, die vor den Demonstrationsbewegungen vor sich hergetragen werden. Die Demokratie wird ausgehebelt, wir leben in einer Art Demokratie nur noch und es sind eigentlich nur noch die Konzerne, die uns von oben aufdrücken über Schiedsgerichte, die außerhalb der Rechtsstaatlichkeit fungieren, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist Blödsinn. Schiedsgerichte machen Sinn, wenn man ein Freihandelsabkommen hat, weil sie unabhängig sind. Natürlich, ich würde dir zustimmen, dass die USA, kann ich bitte ausgehen? Ich würde dir zustimmen, dass die USA und auch Deutschland Systeme mit einer starken Rechtsstaatlichkeit sind. Aber wenn du dir jetzt mal die folgende Situation anschaust, ein baden-württembergisches Kleinunternehmen geht nach Tennessee und will dort seine Exporte absetzen und gerät dort in Konflikt mit der lokalen Behörde. Und dann wird auf County-Level verhandelt, welcher Behörde, welches Unternehmen jetzt im Endeffekt den Zuschlag bekommt.
Genau, weil es ein anderer souveräner Staat ist.
Genau. Würdest du dann sagen, dass die Behörden in den USA, dass die Gerichte so unabhängig sind, dass sie dann eher dem schwäbischen Allgäu-Unternehmen hier zustimmen und nicht dem Unternehmen, was seit 100 Jahren in Tennessee ist?
Nein, sie entscheiden auf Basis.
Kann man ausreden. Die US-Unternehmen werden bevorzugt werden und da müssen wir uns gar nichts vormachen. In Deutschland würden die deutschen Unternehmen bevorzugt werden.
Genau, weil sie die Interessen der Bevölkerung vertreten, von denen sie gewählt worden sind.
Genau.
Und das ist auch richtig so.
Das ist nicht richtig
so. Doch, das nennt man Demokratie, Repräsentative.
Warum schafft man nicht ein unabhängiges, gerechtes Mittelgericht, was sich Schiedsgericht nennt, wo, und da ist ja der neue Vorschlag von Cecilia Malmström, der Handelskommissarin, jetzt auf dem Tisch, wo Richter zusammengesetzt werden, die unabhängig von den beiden Staaten entscheiden, wie der Fall zu lösen ist. Das ist die richtige Argumentation.
Weil da falsche Gegensätze gegeneinander gestellt werden. Es sind ja nicht einfach nur zwei Ökonomien, die sich da gegenüberstehen, sondern auch innerhalb einer nationalen Ökonomie gibt es unterschiedliche Interessen, nämlich die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das sind zwei gegensätzliche.
Also dieser Klassenkampf, den würde ich jetzt hier raushalten.
Ja, bitte. Den will ich jetzt auch gar nicht so weit einführen. Was ich eigentlich sagen wollte war, drehen wir doch mal den Spieß um. Betrachten wir das doch mal aus der Perspektive von einem Arbeitnehmer. Ich will gar nicht wissen, was für Schützengräben die CDU und die FDP im Bundestag ausgraben würde, wenn die Linke fordern würde, dass es Schiedsgerichte für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geben würde, weil wo dann ein Arbeitnehmer darauf klagen kann, nehmen wir mal an, die CDU oder andere neoliberale Parteien sagen, schaffen dann ein Gesetz, das jetzt zum Beispiel den Arbeitnehmerschutz noch weiter absenkt. Dadurch werden dann Stellen abgebaut, Leute werden gekündigt. Jetzt kommt der Arbeitnehmer und sagt, gut, dann klage ich jetzt nicht mehr vor dem deutschen Gericht, weil das muss ja jetzt nach
das
der neuen
mit
Gesetz...
TTIP nicht zu tun.
Lass mich bitte ausreden. Das kann man ja nachher rausschneiden, wenn es unwichtig ist. So, dann klagt dieser, dann sagt dieser Mensch, okay, jetzt klage ich nicht vor der deutschen, vor einem deutschen Gericht, weil das muss ja nach der neuen deutschen Gesetzgebung entscheiden, das ist ein Zirkelschlussargument, sondern ich klage jetzt vor einem unabhängigen Arbeitergericht und das entscheidet dann, ja, wenn es diese Gesetzgebung nicht gegeben hätte und hätte ich das gewusst, dass es jetzt diese neue Gesetzgebung gibt, wäre ich gar nicht in diese Firma eingetreten. Dadurch ist mir jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre Lohn entgangen. Jetzt muss der deutsche Staat diese 3 Jahre Lohn für mich irgendwie ersetzen. Das ist doch die Logik von diesen Schiedsgerichten,
nein,
die TTIP
nein,
fordert.
Nein,
da sagt
nein,
man dann, es gibt eine neue Gesetzgebung. Da sagt man dann, es gibt eine neue Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung verhindert Investitionen. Und dadurch entstehen mir Gewinnverluste. Und das ist doch der eigentliche Zirkelschluss daran.
Also die Kernidee dahinter ist, dass es um Gleichbehandlung aller Investoren geht. Und
richtig.
Da ist einfach auch gerade deine Argumentation, ich bin voll bei dir, die Menschen und die Unternehmen sollten gleich behandelt werden. Und ein Schiedsgericht stellt sicher, dass bei einer Gesetzgebung ausländische Unternehmen und inländische Unternehmen gleich behandelt werden.
Richtig.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, den wir eben sowohl bei Dritte Weltländern als auch bei den Amerikanern gefährdet sehen. Wir haben Beispiele zwischen den Amerikanern und uns, wo es um Boeing und die deutschen europäischen Flugzeugschmieden geht, bei Airbus, dass wenn es dann plötzlich um Militäraufträge geht, inländische Unternehmen mit Gesetzgebung bevorzugt werden. Das könnte unter Umständen in Zukunft verhindert werden. Mir geht es eigentlich gar nicht darum, wie die dann aussehen. Da können wir uns beliebig drüber streiten. Aber im Grundsatz kann doch keiner ernsthaft sagen, dass eine Gleichbehandlung sichergestellt werden muss. Und dafür gibt es diese Schiedsgerichte.
Es ist halt eine Gleichbehandlung unterschiedlicher Standards. Das ist das Problem dabei.
Darf ich da
ja,
kurz
mir Fabian mal kurz.
Also die Gleichbehandlung ist ja auf jeden Fall irgendwie eine schöne Idee so. Aber ich finde es wichtig, darauf zu schauen, was bewirkt das hinterher. Und die Schiedsgerichte, die bewirken vor allem eine Machtverschiebung von den Parlamenten und Gerichten, also von den souveränen Staaten, weg zu ein Stück weit hin zu Unternehmen, ja, die diese Klagemöglichkeit nutzen können. Also es ist ja nicht so, dass Staaten auch irgendwie dann andersrum vor diesen Schiedsstellen Unternehmen verklagen können. Also es ist eine einseitige Sache, um diesen Unternehmen mehr Macht zu geben. Und wir leben nicht in einer Welt, in der die Staaten zu viel Macht haben und die armen Wirtschaftsunternehmen knechten, sondern wir leben in einer Welt, in der Konzerne global agieren, auch Räume zwischen den Rechtsräumen nutzen können. Und was wir eher brauchen, ist eine Stärkung von dem regulativen Element, also von den Staaten oder im Prinzip ein Zusammenschluss.
Also ich möchte noch mal zu dem Thema Schiedsgerichte sagen, ich finde private Schiedsgerichte falsch. Das muss ich einfach so sagen. Also, aber ich muss einfach auch betonen, dass bisher die Fälle, also es gibt ja schon internationale Verträge zwischen Ländern, sage ich mal, und bisher war es so, dass da die Hälfte der Fälle zugunsten der Staaten entschieden worden ist.
Und die andere
Ich möchte das jetzt nicht bewerten, aber ich finde es wichtig, dass man weg von der Idee der privaten Schiedsgerichte kommt und, sage ich mal, so ein öffentliches Handelsgericht unterstützt, das beispielsweise mit ordentlichen Richtern besetzt ist.
Sind die Schiedsrichter jetzt auch schon mit ordentlichen Richtern?
Das war ja so ein Vorschlag von Sigmar Gabriel und der hat ja mit 5 Regierungsvertretern da auch noch dran gearbeitet und das auch vorgeschlagen und die EU-Kommission öffnet sich dem ja auch mittlerweile. Und da ist eben angedacht, dass wirklich Leute aus der Gesetzgebung kommen.
Sind sie jetzt?
Aus der
sind sie
unmittelbaren
jetzt?
Gesetzgebung.
Sind sie jetzt schon?
Das mag sein, aber ich finde trotzdem,
das ist so,
dass man an dieser Idee festhalten muss, eben in Bezug auf TTIP, dass das auch so verankert wird. Und ganz klar, Rechtsstaatlichkeit muss da groß geschrieben werden.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die ganzen Verbesserungen, die auch der Tillmann hier jetzt gerade wieder anbringt, eigentlich nur deswegen entstanden sind, weil es diesen Protest von außen gab. Und gerade deswegen ist er auch so wichtig und richtig. Was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, ist, dass es bei diesen Schiedsgerichten sehr wohl darum geht, was ich vorher gesagt habe. Und zwar gibt es da den Investitionsschutz, der besagt Folgendes, dass wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich investiere in einen Standort, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, und da gibt es dann, sagen wir mal, nach 2 Jahren neues Umweltschutzgesetz, das jetzt mir nicht mehr ermöglicht, das Produkt, das ich investiert habe, weil es irgendwie so und so umweltschädlich ist, zu vertreiben, da zu produzieren oder was auch immer. Sprich, ich habe Gewinne erwartet, die treten jetzt nicht mehr ein. Jetzt kann ich diesen Staat dahingehend verklagen, dass diese Gewinne nicht eingetreten sind. Gerade zum Beispiel auch bei Vattenfall.
Da werde ich dir jetzt direkt mal widersprechen.
Ja, das kannst du dann gleich, wenn du dran bist.
Timo zuerst kurz ausreden.
Genau, wo war ich? Ah ja, dann können die diese Gewinne einklagen von dem Staat und das ist doch das Krasse. Da wird doch neoliberale Politik zementiert. Da kann man danach nicht mehr. Und ich weiß schon, wie die CDU dann im Bundestag damit argumentieren wird, dass es jetzt nicht mehr geht, solche und jene Gesetze zu schaffen, weil man dann solche und jene Bußgelder erwarten muss. Und das ist doch das eigentliche Zirkelschlussargument, dass man sich da selbst Sachzwänge konstruiert, die man dann nutzt, um wiederum neoliberale Politik zu rechtfertigen.
Ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders als du. Der Kern ist auch einfach, es geht um Gleichbehandlung. Und wenn ein Gesetz eben dazu dient, ein bestimmtes Produkt zu verbieten, was eben nur wegen diesem ausländischen Unternehmen jetzt produziert wird, ja, dann ist es Unrecht. Dann darf das auch nicht vom Staat verabschiedet werden.
So ist das Unrecht, wenn es eine demokratische Entscheidung gibt.
Das ist der Grund, und da steht auch wörtlich in den Investitionsschutzabkommen, dass inländische Unternehmen nicht bevorzugt werden dürfen gegenüber ausländischen.
Gerade eben hast du doch gesagt, und es gibt nur ein ausländisches.
Doch bitte auch ausreden, wenn und ausreden. Es geht doch immer um Wettbewerb an der Stelle. Die Idee, dass dann dieses Produkt wegfällt und dann kein inländischer nachkommt, es geht genau um diesen Fall. Ich möchte da aber auch so ein bisschen wegführen von der Diskussion hin oder her. Wenn wir hier in der Runde sitzen und sagen, TTIP ja oder nein, dann haben wir über diese Dinge noch nie wirklich debattiert. Die allerwenigsten, mit denen wir auf der Straße, auf die wir in der Straße treffen, kennen die Argumente so gut wie ihr, die jetzt hier sitzen, und haben sich ernsthaft mal mit diesen Themen auseinandergesetzt. Wenn ich die Argumente höre, die jetzt teilweise auch nicht stimmen und dann teilweise auch einfach weit überaus aus der Überzeugung einer bestimmten Richtung gefußt sind, frage ich mich, ob wir unsere Bürger vielleicht einfach erst fair informieren sollten und dann die Diskussion führen würden. Aber komme ich gerade jetzt hier auch nochmal in die Runde zurück. Wenn wir über Gleichbehandlung von Unternehmen reden, sind Schiedsgerichte und Investitionsabschutzabkommen gut gemeint und auch in der Umsetzung, so wie sie in der Ursprungsfassung sind, indem sich der Staat und das Unternehmen auf einen gemeinsamen Schiedsrichter halten und dann zusammen einen Schiedstisch gehen und das entscheiden lassen, nicht anders, als wir heutzutage in jedem außergerichtlichen Gerichtsverfahren üblich haben. Daran ist nichts anders. Erstmal auf dem Papier. Und da ist dann auch der Punkt.
Es geht sogar noch darüber hinaus. Die Bundesrepublik Deutschland hat momentan schon über 130 internationale Verträge abgeschlossen, in denen Schiedsgerichte Realität sind. Hier wird immer so getan, wenn Schiedsgerichte jetzt vom Himmel fallen, geht die Welt unter. Das ist Realität und das läuft schon sehr gut.
Also ich habe ja schon am Anfang erklärt, wofür diese Schiedsgerichte geschaffen worden sind. Wir haben in Deutschland und noch weder in Deutschland noch in den USA eine Situation, die vergleichsweise ist. Wir haben da ausgebaute rechtsstaatliche Systeme und diese rechtsstaatlichen Systeme sollten souverän bleiben. Und mit diesen Schiedsgerichten wird ihnen mindestens ein Teil Souveränität aberkannt, und zwar der, wo dann eine angebliche Gleichbehandlung stattfinden soll. Aber was hat das denn mit Gleichbehandlung zu tun, wenn ich jetzt ein Umweltschutzgesetz schaffe? Das betrifft doch dann in beiden Fällen sowohl das ausländische als auch das inländische.
Genau, da ist der greifen. Unterschied.
Dann so, ich auch nicht würde greifen. Hier jetzt ganz kurz einen Cut machen.
Ja, und Moment, einen Satz noch dazu. Gerade vorher hast du gesagt, ja, es gibt kein inländisches Unternehmen, das produziert, sondern nur ein ausländisches, deswegen wäre das eine Benachteiligung. Benachteiligen kann ich doch nur jemand, wo es einen Vergleich gibt, also wo ich jemand besser behandle als jemand anders. Wo ist die Benachteiligung, wenn es nur einen Akteur gibt, der das nicht mehr vertreiben kann?
Den Punkt möchte ich zum Ende führen, damit wir das auch abgeschlossen haben. Die ganze Investitionsgeschichte geht wie immer nur um die einfache Tatsache. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, was ein Unternehmen oder eine bestimmte Gruppe von Unternehmen im Vergleich zu allen anderen Unternehmen aktiv benachteiligt. Das ist der Hintergrund. Sonst gibt es keine Begründung, diese Schiedsgerichte anzurufen. Das ist Einfach nicht wahr.
Das Ganze wird halt bei der bilateralen Anerkennung der Standards zur Farce, weil dabei wird ja genau diese Ungleichheit zementiert und diese Ungleichheit wird dann gleich behandelt. Und das ist ja der Witz dabei, dass man sagt, es gibt Standards in den USA, die sind niedriger als in Deutschland. Diese Standards erkennen wir auch in Deutschland an. Und wenn Deutschland das jetzt versucht, gleich zu behandeln, indem es zum Beispiel Zölle erhebt, die dann die Unternehmen in eine gleiche Situation wie die Unternehmen in Deutschland in der deutschen Wirtschaft bringt, dann ist das eine Gleichbehandlung und nicht, wenn man dann da noch die Zölle abbaut.
Das muss ich aber jetzt richtig stellen, weil es nämlich so ist, selbst wenn man sich nicht auf Standards einigen kann, weil deiner Meinung nach die einen höher sind als die anderen, bleiben die nationalen vorhanden, die Regulierungshoheit bleibt bei den Ländern. Ja. Und ich möchte noch eins anführen, weil darüber wurde nicht gesprochen. Bisher war es bei Schiedsgerichten nicht vorgesehen, dass man in die Revision gehen kann, in die Berufung. Ich finde es wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Schritt eben auch Bestandteil dieses Abkommens sein sollte, dass man in Revision gehen kann, wenn man sich unrecht behandelt fühlt. Und darüber hinaus muss man ganz deutlich machen, es kann nicht sein, dass beispielsweise ausländische Unternehmen, die hier Atommeiler haben und hier ein neues Umweltgesetz geschaffen wird und die dann eben dadurch einen Nachteil haben, aber auch die deutschen Unternehmen, die eben Meiler betreiben, dass sie dann quasi vor Gericht gehen können und den Steuerzahler dafür gerade stehen lassen. Das müssen wir deutlich machen und man muss auch gucken, zu welchen Bedingungen kann man überhaupt so ein Gericht anrufen. Das ist nämlich nicht in jedem Fall so und das muss auch klar definiert werden. Und da darf man nicht die Tür offen machen für jedes Unternehmen, das sich irgendwie benachteiligt fühlt.
U-Edit Sondersendung.
Thema.
TTIP-Diskussion mit 5 Vertretern parteilicher Jugendorganisationen.
Ich würde mit euch jetzt gerne noch über die Angleichung von Standards reden. Viele Bürger haben da die Befürchtung, dass eben die Standards sinken, wenn sie angeglichen werden. Cecilia Malmström, die EU-Handelskommissarin, hat am 3.12. beim Bürgerdialog in Berlin gemeint, es würden auf keinen Fall Standards gesenkt werden. Allerdings flatterte da auch gleich ein Tweet rein von einer Bürgerin, die meinte, why do we always talk about not lowering standards? We need higher standards to protect climate, also in TTIP. Wie wirkt sich TTIP auf den Klima- und Umweltschutz aus, Fabian?
Genau, da möchte ich gern darauf antworten. Also jetzt kann man sich mal anschauen, wer da verhandelt. Also das sind Staaten, also das sind Vertreter der EU und EU-Kommission, Vertreter der USA und ganz
demokratisch
viele,
legitimierte Vertreter.
Richtig, sehr gut, genau.
Aber die verhandeln, also Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz unterbreche, also die wirklich verhandeln, sind ja eigentlich nicht demokratisch gewählt. Zwar wurden die von demokratisch gewählten Vertretern gewählt.
Aber die haben Verhandlungsmandat von einem Parlament.
Genau, eben von den demokratisch gewählten. Genau.
Also es gibt Vertreter, die über ein paar Schritte irgendwie demokratisch legitimiert sind. Und dann gibt es noch ganz viele Vertreter, die sind einfach Stakeholder aus Industrieverbänden, aus irgendwelchen Wirtschaftsverbänden, Bankenverbänden, die da...
Zivilgesellschaft ist auch mit drin.
Genau, aber wenn man das mal vergleicht, wie viele das sind, dann sind Umwelt- und Verbraucherschutzverbände einfach total wenig. Und die Verbände von den Wirtschaftsvertretern sind total viele und können da entsprechend viel mehr mitreden.
Ich möchte vielleicht noch eine Sache.
An der Stelle stopp, ich würde
so,
den,
also
den Punkt gerne zu Ende führen. Ist ja klar, dass dann keine Absenkung von Umweltschutzstandards dabei rauskommt. Also da sollte man sich auf gar keinen Fall irgendwelche Illusionen machen. Und die Tatsache, dass die Zwischenergebnisse von den Verhandlungen nicht veröffentlicht werden, ist auch ein starker Hinweis darauf, dass es hier nicht darum geht, Fortschritte für Umwelt, für die Bürger, für den Verbraucherschutz zu bringen, sondern, was die Bürger eben nicht wissen sollen, einfach bessere Bedingungen für die Wirtschaft, für die Wirtschafts...
Da du mich dabei so intensiv anschaust, was man im Radio nicht sieht...
Hab dich gar nicht angeschaut.
Ja. Im Kern... möchte ich einmal auf die Standards eingehen, von denen wir gerade reden. Wir haben jetzt gerade gehört, dass der Anteil der Umweltverbände vielleicht ein bisschen klein ist. Das ist je nach politischer Richtung auch gewollt so. Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Sie sind drin und haben eine Meinung. Das sollte man einfach nicht wegreden. Über den Einfluss dieser Parteien kann man dann auch wieder streiten. Da habe ich auch überhaupt kein Problem. Was ich mir im Vorfeld überlegt habe, ist ein kleines Beispiel, um euch mal die Standards klarzumachen, was es denn, um was für Standards wir eigentlich reden. Wir alle kennen Apple und das Produkt mit dem Kopfhörer. Jeder kennt Apple mit den weißen Kopfhörern. Und die große Debatte, die in letzter Zeit auch in den Medien waren, dass es jetzt plötzlich von Apple-seitig kleinere Kopfhörerlöcher gibt, wo man das Mikrofon reinsteckt. Das ist ein Standard für Mikrofonstecker. Diese brauchen wir mit den Amerikanern, die brauchen wir mit den Chinesen, die brauchen wir weltweit, damit überall unsere Kopfhörer in unser Telefon reinpassen. Das ist ein Standard, von dem wir in einem Handelskommen generell reden. Jetzt die Standarddiskussion, die wir hier eigentlich führen über Lebensqualität, über Umweltstandards, das ist auch eine Diskussion, die wert ist, diskutiert zu werden, aber die hat in einem Handelsabkommen nichts zu suchen. Das ist Politik, das heißt eine Scheidung, ob man 40%, 60%, 80% CO2-Reduktion hat oder ob man eben sagt, wir interessieren uns nicht dafür, wir machen es gar nicht. Beides sollte die Politik nicht einschränken. Wenn man immer sagt, die beide Richtungen, sollte man auch die Freiheit sagen, dass wir in Zukunft weniger CO2-Schutz fordern. Das wäre einfach eine ungemäße Einschränkung der Politik, wo ich sage, ich bin auch für CO2-Einschränkungen, aber warum sollen wir denn die Politik an der Stelle einschränken?
Also das halte ich für eine unwahre Behauptung.
Also ich muss eins deutlich machen, ich finde es wichtig, dass in diesen Institutionen wirklich tatsächlich auch Leute sitzen, die demokratisch gewählt sind und auch das Volk vertreten, weil es geht dabei darum, eben nachhaltige und ich sag mal Sachen zu vereinbaren, die im Interesse aller Menschen sind. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass die zwei größten Handelsräume zusammentreten und sagen, wir sind jetzt in der Lage, gemeinsame Standards zu definieren, die eben nachhaltig sind, die eben auch dafür sorgen, dass es im Interesse der Menschen ist. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man jetzt sozusagen die Stimme erhebt und sagt, wir verhandeln jetzt ein Freihandelsabkommen.
Um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen, muss man sich Angst um den Klimaschutz machen?
Also ich denke, dass man das natürlich kritisch immer hinterfragen muss, was in diesem Abkommen diesbezüglich eben an Vereinbarungen getroffen wird. Aber ich denke, dass da beispielsweise auch wie hier vorhin gesagt worden ist, dass da eben Organisationen vertreten sind, die dafür sorgen oder beziehungsweise dafür Sorge tragen, dass das Thema nicht zu kurz kommt. Aber natürlich muss man das immer wieder kritisch hinterfragen. Und um ein bisschen anzuknüpfen, ich finde es gar nicht schlecht und ich glaube, niemand von uns findet es schlecht, dass die Menschen draußen, sage ich mal, das kritisch hinterfragen, kritisch beleuchten. Das eben sorgt dafür, dass da mehr Transparenz reinkommt, dass die Leute eben das auch mehr wahrnehmen.
Wenn wir uns die TTIP-Demonstration, die Anti-TTIP-Demonstration anschauen, beispielsweise in Berlin im Oktober, dann haben wir in meinen Augen fast Pegida-ähnliche Zustände. Da gibt es Guillotinen, die aufgefahren werden. Sigma, pass auf. Da gibt es Leute, die mit Schildern rumlaufen. TTIP ist böse. Und wir müssen in meinen Augen aufpassen, dass die Stimmung dort im Rahmen bleibt. Man kann aus berechtigten Gründen Zweifel an TTIP und an technischen Ungereimtheiten haben, aber man muss an der Sache diskutieren. Und mein Vorwurf an linke Gruppen wie Attac ist, dass sie eine gezielte Unwissenheitskampagne fahren, immer nur Chlorhühnchen und Genmais vorhalten, aber gar nicht darüber diskutieren, worum es eigentlich geht.
Stimmt doch gar
nicht.
Bei all
dieser Diskussion verkennen wir die globale Dimension, die TTIP hat. Wir wissen jetzt schon, dass in naher Zukunft 90% der weltweiten Nachfrage außerhalb von Europa stattfinden wird. Wir wissen jetzt schon, dass in Zukunft die Europäer nur noch 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Und da ist es unsere Pflicht, sage ich euch als Europäer, uns weiterhin im internationalen Diskurs zu halten und uns mit unserem nordamerikanischen Partner zusammenzuschließen.
Ja, das stimmt nur leider nicht. Also wenn man sich mal die Website der Kampagne Stopp TTIP von Attac anschaut, dann sieht man da, dass es vor allem eine sehr sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Da kann man sich Studien, natürlich nicht die Studien, die die EU immer vorhält, wenn sie TTIP rechtfertigen will, runterladen, da kann man sich mit FHQs auseinandersetzen. Das ist alles eine super sachliche Auseinandersetzung.
Ich bringe einem auch Chlorhühnchen entgegen.
Ja, das Bild vom Chlorhühnchen ist da sicher auch irgendwo, aber das ist
falsch.
Das ist
Populismus.
Nein, das ist letztendlich eine Metapher für ein grundlegendes Problem hinter TTIP.
Das ist keine Metapher. Die Leute haben Angst, dass sie Chlorhühnchen auf dem Teller haben und das wird nicht passieren. Und das wissen die Organisatoren und setzen das trotzdem ein. Das halte ich für unverantwortliche Stimmungsmache.
Das Chlorhühnchen ist einfach eins von den ersten Bildern und inzwischen, aufgrund der Popularität von dem Bild, wurde es natürlich natürlich schon zugesichert, dass das nicht gemacht wird. Aber
ja, das wissen aber keine, das weiß keiner. Aber geh doch mal auf die Straße und frag, was ist TTIP? Da sagen 90% der Leute Chlorhühnchen.
Ja,
dass die Organisatoren nicht sagen, stimmt nicht.
Das zeigt,
auf welcher Seite sie sich stehen und wessen Geisteskind sie sind.
Das ist tatsächlich schade. Ich finde, die Argumentation gegen TTIP muss sich auf einem anderen Niveau bewegen als bei Chlorhühnchen. Aber mir ist auch noch, ach so genau, was ich noch sagen wollte, TTIP ist böse, finde ich total witzig. Es tut mir leid, wenn du das nicht verstanden hast. Bringt einfach die Kritik quasi mal
es gibt Leute,
ein bisschen
Ironie
auf einen kleinen
es
Punkt.
Gibt Leute, die meinen das
ich meine es auf eine Art auch ernst, aber es ist natürlich einfach eine Reduktion des Kritikums.
Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Positionierung
der
und der tatsächlichen Meinung. Wenn ich sage, ich halte nicht von TTIP, dann ist das
gestellt.
Eine Positionierung und keine Argumentation,
Timo,
die folgt dann danach.
Um nochmal kurz auf Barans Frage.
Also ich habe gerade die Frage gestellt, wie kann etwas böse sein, das es gar nicht gibt, was in der Verhandlung erstmal ist. Und ich möchte noch eins klarstellen, weil mir das auf dem Herzen liegt. Natürlich geht sowas nicht mit den Guillotinen und sowas. Da müssen wir auch als Gesellschaft sagen, sowas geht nicht. Da enden auch die demokratischen Rechte. Aber du darfst
nicht
alle in einen Topf werfen. Das ist klipp und klar,
natürlich.
Das muss man feststellen.
Klar.
Wir dürfen nicht alle, die kritisch hinterfragen, in einen Topf mit denjenigen werfen, die so Guillotinen oder sonst was aufstellen. Aber weiterhin, ich finde es richtig, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt.
Ein Kernelement dieses Handelsabkommens ist die Einrichtung von Institutionen, die länderübergreifend halt zwischen Amerikanern und Europa solche Standards setzen können. Die DIN-Behörden sind euch alle ein Begriff. Das sind das, was in Deutschland funktioniert. Und die DIN-Behörden sind heutzutage halt einfach nicht mehr relevant auf internationaler Ebene. Es reicht einem deutschen Mittelständler eben nicht mehr, wenn er sich an deutsche Standards hält, sondern er muss sich an die internationalen Standards haben, damit er die Sachen auch anschließend international verkaufen kann. Und für mich ist dieses Thema deswegen so wichtig. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine Struktur von kleinen und mittelständigen Unternehmen, die in der Lage sind, sich auf dem Weltmarkt zu behaupten, die in der Lage sind, so viel besser gegen jegliche Billiglöhner und Umweltverschmutzer und sonstweilige Konsorten durchzusetzen, indem sie eben gute Arbeit machen und eben so viel besser sind, dass sich das auch bezahlt. Und jetzt sollten wir als Politik unbedingt alles dafür tun, dass wir Handelshemmnisse, die diesen Exporteuren in den Weg liegen, im Wege stehen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist der Kern von TTIP, dass wir unsere Wirtschaft dazu befähigen, auch in Zukunft die Umweltstandards, die wir in Deutschland pflegen und hegen, auch in die Welt zu tragen. Nur dann werden wir auch Deutschland die Standards halten, unabhängig von einem Handelsabkommen.
Ich muss dazu sagen, dass wir gerade die Standardangleichung vollkommen einseitig interpretieren. So als würde es nur darum gehen, wie stark die Absenkung ausfällt.
Wenn keiner denkt, dass du die so interpretierst.
Ja, warum denken wir das nicht positiv? Warum sagen wir nicht, das ist eine Chance, dass wir Europa und die USA weltweit Standards neu definieren können? Und ich sage noch einen Gedanken dazu, wenn wir es nicht machen, wenn wir jetzt nicht einen TTIP verhandeln, weil ein Freihandelsabkommen, was neue Standards definiert, dann werden es die Chinesen machen. Dann wird es der chinesische Staatskapitalismus sein, der autoritär Standards weltweit setzt. Und da ist es mir lieber, dass wir in Europa mit unseren demokratischen Partnern aus Nordamerika diese Standards schaffen, als dass es in eine andere Richtung geht.
Also ich glaube, dass kein vernünftiges nationales Parlament freiwillig sich dafür entscheidet, sage ich mal, diese Gesetzesgebungskompetenz abzugeben an irgendwelche transnationalen Gremien, die gar nicht gewählt sind.
Nicht abzugeben, aber sie wird dadurch eingeschränkt. Das Problem ist ja nicht
inwiefern?
Nur. Inwiefern? Genau, das würde ich jetzt gerne ausführen. Das Problem ist ja nicht nur, dass jetzt zu befürchten ist, dass sich sehr viele Standards zu Lasten von Umweltverbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit absenken, sondern sie werden im Prinzip auch gestoppt. Also sie können danach nicht mehr erhöht werden. Also in einem gewissen Bereich. Und dazu soll ja noch dieses der regulatorische Rat außerdem gegründet werden, um im Prinzip alles, was in Zukunft in dem Bereich von den Standards und Bestimmungen, die in TTIP oder CETA geregelt werden, also es gibt jeweils dann zwei regulatorische Räte, einen für CETA, einen für TTIP natürlich. Genau. Und dadurch wird natürlich die parlamentarische Arbeit total gehemmt, weil alles, was ein Parlament an Standards ändern möchte, dann nicht nur vielleicht mit der EU irgendwie noch abgesprochen werden muss, sondern alles muss auch noch durch diesen regulatorischen Rat. Und da sitzen dann nicht nur Vertreter von demokratischen Staaten, sondern da sitzen auch Unternehmensvertreter, die dann auch mit Politik machen, mit darüber entscheiden, ob jetzt dieser Standard mit so verändert werden kann oder nicht. Und es soll dann auch noch nur im Gleichschritt, also quasi gemeinsam mit allen Staaten in der Europäischen Union und den USA. Und da wird es natürlich einfach extrem schwer, noch irgendeinen Standard irgendwo hochzusetzen im Bereich von Umweltschutz, Verbraucherschutz.
U-Edit Sondersendung.
Thema:
TTIP-Diskussion mit 5 Vertretern parteilicher Jugendorganisationen.
Ich würde sehr gerne noch einen speziellen Standard ansprechen, und zwar betrifft es die Lebensmittel. Da gibt es ja die Angst vor den gentechnisch veränderten Pflanzen. Die Gegner meinen, dass TTIP die EU dazu zwingt, gentechnisch veränderte Pflanzen zuzulassen. Die Europäische Kommission meint aber, dass TTIP an den Rechtsvorschriften in der EU nichts verändern wird, also zumindest nicht in Bezug auf die Gentechnik. Wer hat da an dieser Stelle recht, Florian?
Also ich sage es ganz deutlich, eine Absenkung der Standards wird es nicht geben, und auch diese Einschränkung dieser Lebensmittelstandards, so wie sie immer von den TTIP-Gegnern formuliert werden, wird es auch aus technischer Sicht einfach nicht geben. Weil, jetzt kommen wir nochmal auf die Standards, was sie denn eigentlich sind. Wenn wir über Zulassung von Produkten reden, und da reden wir auch von Lebensmitteln auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt, geht es darum, wie und welche Kennzeichnung und welche Art und Weise die Beschaffenheit dieser Lebensmittel haben muss. Eine Kennzeichnungspflicht von zum Beispiel Gentechnik ist ein Standard, der sozusagen in Europa, zumindest in Deutschland, jetzt mit unter Pflicht ist. Hier geht es nicht darum, ob ein bestimmtes Lebensmittel, weil der Herr Bundestagsabgeordnete ihm es nicht gefällt, verboten wird oder nicht, sondern es geht um eine Art, wie dieses Produkt auf den Markt kommt. Und gerade in diesem Bereich ist es, selbst wenn wir uns vorstellen würden, Chlorhühnchen würden in Deutschland kommen, dann wäre es immer so, dass sie gekennzeichnet wären und jeder Verbraucher, aber wir reden da in einer Debatte, dass gegen unsere Mindeststandards verstößt, da gibt es dann einfach Grundregeln, die nicht unterschritten werden. Ja. Und diese Angst davor, dass wir jetzt plötzlich nach 60 Jahren Demokratie in Deutschland sämtliche Grundsätze übers Board werfen, weil wir mit den Amerikanern handeln wollen. Ich weiß nicht, wer diese Angst in die Welt setzt und wer diese Lügen damit einfach verbreitet. Ich habe davor einfach kein Verständnis.
Also bei Lebensmittelstandards geht es nicht nur um die Kennzeichnung. Lebensmittelstandards sind auch, welche Zusatzstoffe darf ich in Lebensmittel reintun? Und es sind westlich und östlich des Atlantiks unterschiedliche. Und wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass nur wir hier Angst vor niedrigen Standards in den USA haben sollten. Auch die US-amerikanische Bevölkerung hat in manchen Branchen, zum Beispiel in der Pharmabranche, muss sie im Prinzip um ihre guten Pharma-Standards fürchten.
Um da kurz nochmal drauf zu antworten, ja, du hast recht, im Kern geht es um, welche Lebensmittel dann am Ende hier und dort auf der anderen Seite möglich sind. Aber die Frage ist doch ganz einfach, warum sollte denn jetzt eine Gesetzgebung, die es aus guten Gründen einfach seit Jahren gibt, zurückgekommen werden? Das hat weder einen Bestandteil des Handelsabkommens, noch ist es möglich, das aufgrund dieses Abkommens das einzufordern. Es ist ganz im Gegenteil die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man sich mit den Amerikanern auf noch höhere gemeinsame Standards einigt und dann den Vorteil hat, dass die Lebensmittelstandards am Ende auf beiden Seiten höher sind.
Ich will noch einen Satz dazu sagen, weil du das vorhin so aufgezogen hast, das würde jetzt irgendwie Aussage gegen Aussage stehen und man wüsste jetzt nicht genau, wem zu glauben ist. Es gibt Regeln in Europa und die nennen sich Verträge. Das ist eine juristische Ebene und da muss man nicht drüber diskutieren, ob das jetzt hopp oder top ist, sondern es gibt Verträge wie den Lissabonner Vertrag, die können durch TTIP nicht außer Kraft gesetzt werden. Das ist vollkommen unmöglich. TTIP ist allgegenwärtig, aber wir sollten ihm nicht die Macht geben, sozusagen alle Verträge, die es schon gibt, außer Kraft zu setzen. Das ist ausgeschlossen. Und du wirst Standards, die in den Lissabonner Verträgen und anderen Verträgen geregelt sind, wirst du nicht mit einem Handelsabkommen außer Kraft setzen können. Das ist Schwachsinn.
Ja, aber man wird unter Umständen die Parlamente dazu zwingen können, Gesetze zu ändern, um sie entsprechend Standards anzupassen. Zum Beispiel hat ja auch der deutsche Staat die UN-Konvention, eine UN-Konvention für Menschenrechte unterschrieben, nach der es allen Menschen ermöglicht werden muss, auf eine Regelschule zu gehen. Das wurde bis jetzt auch nicht umgesetzt. Und genauso glaube ich, dass es
guten Gründen
auch genau, also ich wollte es einfach nur als technisches Beispiel nennen. Also der Staat hat was unterschrieben, das umzusetzen in einem internationalen Vertrag und ist jetzt, also genau, hat es im Moment noch nicht so, aber es ist in dem Fall zu hoffen, dass es umgesetzt wird. Im Fall von TTIP ist es zu befürchten, dass eben auch der Staat sich verpflichtet, viele Sachen umzusetzen.
Das sind doch Zweifel.
Und die er dann umsetzen muss, weil er sonst vor ein Schiedsgericht kommt und von Unternehmen verklagt wird.
Aber das sind doch jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogene Horrorszenarien. Es gibt Verträge, juristische Dokumente.
Ich halte TTIP tatsächlich für ein Horrorszenario, ja.
Ja, das ist das Problem. Es gibt Fundamente, an denen du nicht rütteln kannst. Natürlich kannst du immer sagen, ja, aber da wird doch gerüttelt. Gut, aber das kann man immer sagen. Es gibt Verträge, die nicht unter TTIP stehen. TTIP kann diese Verträge nicht einschränken und die Umweltstandards werden, so wie in den Lissabon-Verträgen dargelegt, nicht durch TTIP verändert werden. Und da muss man nicht jedes Mal von vorne anfangen, sondern es ist einfach so.
TTIP wird auf Grundlage vom Völkerrecht unterzeichnet und ist auch noch mit diesen Schiedsgerichten ausgestattet, die auch auf völkerrechtlichen Schutz dann genießen. Die können unter Umständen ziemlich viel, was du vielleicht
aber nicht glaubst. Die EU-Verträge. Tut mir leid.
Ich rede doch gar nicht von den EU-Verträgen.
Wenn es so sein sollte, dass es tatsächlich so ist, wie du gesagt hast, dass beispielsweise eben dieses Gremium, was nicht demokratisch gewählt ist, eben den Nationalstaaten diktieren kann, wo es Gesetze verändern soll, dann wird das alleine schon an der SPD scheitern. Weil wir haben auf dem Parteikonvent 2014 im September deutlich gemacht, welche Bedingungen für TTIP herrschen.
Also ich möchte auch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, weil ich glaube, niemand hier ist dagegen, dass man irgendwie einheitliche Standards dabei schafft, wo man jetzt ein Loch oder 3-4 Löcher bei irgendwelchen Reifenfassungen bohrt oder was jetzt irgendwie die passende Größe für ein iPhone-Steckplatz ist. Das Problem sind meiner Meinung nach wie vor der Abbau sogenannter Handelshemmnisse. Und jetzt sind wir mal ehrlich und setzen die rosarote Brille ab. Wir reden hier von einer kapitalistischen Gesellschaft, da gibt's zwei Logiken, die immer gültig sind. Das eine ist die Logik der Profitmaximierung und das andere ist die Logik der Konkurrenz. Es setzt sich immer das durch, was profitabler ist. Und profitabler bedeutet in den meisten Fällen unsozialer und umweltschädlicher.
Das ist ein Klischee.
Nein, es ist einfach jetzt mal ganz einfach gesagt günstiger, dass ich meinen Müll in den Fluss kipp, als dass ich ihn ordentlich entsorgen lasse. Und das, also, ja.
Deshalb muss in solchen Situationen
der Staat eintreten. Nein. Das Problem, sagen, so geht das ja, nicht. Das Problem ist, wir könnten uns als Staat für eine Menge super tolle Politik entscheiden, so wie es die Linke auch regelmäßig fordert. Das Problem ist ja dann die Sachzwänge, die da konstituiert werden. Die werden immer dann konstituiert, wenn es darum geht, soziale Politik zu betreiben, wenn es darum geht, Umweltschutzpolitik zu betreiben oder wenn es darum geht, ökologisch nachhaltige Politik zu betreiben. Dann heißt es, es ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Und künftig wird es dann heißen, da kommen ja die Bußgelder oder das bedeutet ja einen unfairen Nachteil für diese oder jenen Unternehmen. Das aber ist Timo, der Sachzwang, den man da selber konstruiert und das ist das eigentliche Problem. Wir reden hier von Handelshemmnissen, dabei ist das eigentlich der Standard, den wir hier geschaffen haben.
Wenn wir von der Systemfrage stellen, dann fällt es mir immer ganz einfach als Deutscher einfach mal die Beispiele aufzuzählen. Wenn ich mir 60 Jahre Deutsche Bundesrepublik anschaue, muss ich einfach sagen, dass die Profitmaximierung zu dreckigen Flüssen in Westdeutschland geführt hat, ist einfach nicht der Wahrheit entsprechend. Wir haben in diesem Land eine Weiterentwicklung der Standards vom Wohlstand, auch über Umweltschutz und alle Fragen der Lebensqualität gehabt, die einfach unvergleichlich der Geschichte und auch ganz, ganz selten in dieser Welt ist.
Wenn man TTIP, zu TTIP einen guten Vergleich machen möchte, dann kann man sich NAFTA anschauen, das North Atlantic Free Trade Agreement. Das wurde zwischen Kanada, USA und Mexiko vor 25 Jahren ungefähr abgeschlossen. Und an NAFTA sieht man sehr, sehr, sehr negative Auswirkungen, vor allem in Mexiko.
Kommen jetzt wieder die übergewichtigen mexikanischen Kinder wegen dem amerikanischen Zucker. Habe ich schon öfter gehört.
Nein, da kommen 700.000 abgebaute Stellen und eine Senkung der Einkommensverhältnisse.
Da geht es um Arbeitsplätze, um Wirtschaftswachstum, das nicht eingetreten ist, das man sich davon erhofft hat. Also das wäre nur naiv zu denken, dass es jetzt bei TTIP anders läuft.
Ich tue mir auch immer schwer, immer nur für TTIP zu sein. Ich sag's ganz ehrlich, wenn wir dieses Handelsabkommen nicht ordentlich durchführen und alle an einem Strang ziehen, dass wir das Maximum aus diesem Handelsabkommen mit den Amerikanern rausholen, dann werden wir auch nicht das Optimum kriegen. Nur man kann nicht immer daran rummäkeln und dann anschließend sich darüber beschweren, dass es nicht gut geworden ist. Und gerade was den Arbeitnehmerschutz angeht, gerade was die Umweltstandards angeht, höre ich viel zu wenig produktive, sinnvolle Beiträge von denen, die eigentlich immer auf die Fahne schreiben, dies zu tun. Nur gegen TTIP zu sein, ist keine produktive Lösung.
Der produktive und da, Beitrag ist es zu lassen.
Gebe ich gerne das Wort weiter.
Baran? Also ich möchte noch mal eins klarstellen. Für mich sind die Arbeitsschutzrechte in Deutschland bezüglich jetzt auf TTIP, das ist für mich kein Thema. Da darf nichts dran verändert werden. Und ich denke auch nicht, dass diesem TTIP-Abkommen zugestimmt werden würde, wenn das wirklich der Fall wäre.
Ich finde es sehr konstruktiv zu sagen, dass wir dieses Abkommen auf gar keinen Fall haben wollen. Also ich sehe da gar keinen Grund, an dem rumzuverbessern, weil ich glaube, dass da nichts Gutes rauskommt. Und deswegen ist es die einzige nichts Gutes, ja.
Gar nichts.
Ja gut, vielleicht ein paar von den Steckern, von denen er geredet hat.
U-Edit Sondersendung.
Thema:
TTIP-Diskussion mit 5 Vertretern parteilicher Jugendorganisationen.
Am Ende der Diskussion fassten noch einmal alle Teilnehmer ihre Position zu TTIP in einem kurzen Statement zusammen.
Tilman Schmeller von den Jungen Liberalen.
Ich habe ja schon im Eingangsstatement formuliert, dass TTIP für uns, für Europa, für Deutschland, aber gerade für unsere Generation eine riesige Chance ist. TTIP zu gefährden, hieße unseren Wohlstand von morgen zu gefährden. Es gibt berechtigte Einwendungen, über die haben wir diskutiert, aber mehr fehlt immer noch. Gerade in dieser Saison ist es oft aufgekommen, die fundamental richtige und rationale Kritik, die oft genug und zu oft ideologiegeladenem Halbwissen weichen muss. Und ich würde mir wünschen, dass ihr eure guten Inhalte dementsprechend formuliert und wir in einer gemeinsamen TTIP-Lösung arbeiten können.
Timo Wiedmeier von der Linksjugend.
Ich lehne TTIP nach wie vor ab, weil es meiner Meinung nach ein neoliberales Werkzeug ist, um den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik zu erhöhen und am Ende auf beiden Seiten des Atlantiks der jeweils schlechtere, unsozialere, umweltschädlichere Standard durchgesetzt wird.
Florian Wörfel von der Jungen Union.
Ich bin grundsätzlich für Handelsabkommen, weil sie einfach die Grundlage für den Wohlstand und den Handel in unserem Lande sind. Für mich steht TTIP für die Förderung von Handel und Zusammenarbeit zwischen zwei befreundeten Demokratien.
Fabian Görke von der Grünen Jugend.
Also ich kann TTIP nur ablehnen, weil es einfach im Ansatz schon zu viele Ziele verfolgt, die mir zuwidergehen. Das sind Privatisierung, das sind Absenkungen von Umweltstandards, von Lebensmittelsicherheitsstandards, von Verbraucherschutzstandards, das sind Finanzmarktregulierungsstandards. Außerdem auch die Einschränkung der Souveränität der Parlamente. Und deswegen gibt es für TTIP für mich nur eine Lösung. Wir müssen es stoppen. Und genauso wichtig ist auch CETA zu stoppen, was leider im Vergleich zu TTIP sehr wenig präsent ist, obwohl die Verhandlung schon viel weiter ist mit Kanada. Aber die Inhalte sehr, sehr, sehr ähnlich sind.
Baran Küçük von den Jungsozialisten.
Also ich möchte nochmal deutlich machen, dass für mich TTIP wirklich nur in Frage kommt, wenn es keine Herabsenkung der Arbeitsschutzrechte gibt, wenn es keine Herabsenkung von Umweltstandards und anderen Standards gibt. Und vor allem ist mir auch wichtig, dass die öffentliche Daseinsvorsorge davon nicht betroffen ist. Das muss man einfach klar machen. Und dann kann diesem Freihandelsabkommen zugestimmt werden. Aber natürlich finde ich es immer richtig, das kritisch zu hinterfragen und das kritisch zu beleuchten. Und ich finde, wir müssen am Ende einfach mal abwarten, was dabei rauskommt und dann eben, wenn solche Sachen kommen sollten, eben nochmal hier, sage ich mal, das kritisch beleuchten und dann auch klar machen, dass das beispielsweise nicht geht.
Das war die U-Edit-Sondersendung zum Freihandelsabkommen TTIP.
Die Diskussion führten 5 Vertreter parteilicher Jugendorganisationen, die Anfang Dezember von der U-Edit-Redaktion eingeladen worden waren.
Die Diskussion sowie einen 15-minütigen Zusammenschnitt könnt ihr auf www.uedit.eu nachhören.
Dort sowie auf facebook.com/uedit.eu findet ihr auch Sendungstermine, Infos und andere Beiträge.